Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Zum Glück im Kopf. Ich bin Maxine Holzkemper, psychologische Beraterin, Business- und Life-Coach mit eigener Praxis in Erftstadt und alle zwei Wochen erzähle ich hier in diesem Podcast von Einblicken aus meiner Coaching-Praxis. Ich erzähle von Fallbeispielen meiner Klienten und Klientinnen, natürlich anonym, und erzähle auch zwischendurch einfach über ganz grundsätzliche psychologische Phänomene mit dem Ziel, dass du, wenn du jetzt gerade zuhörst, Dinge für dich daraus ziehen kannst, die du auf deinen Alltag übertragen kannst, damit es dir besser geht, damit du in deinem Beruf vielleicht erfolgreicher wirst, damit du dich selbstbewusster fühlst oder. Und heute widmen wir uns einem Thema, das uns täglich begleitet. Entscheidungen. Wir müssen ständig entscheiden, ob im Kleinen oder ganz Grundsätzlichen. Also wir entscheiden, was wir essen, wir entscheiden, wann wir das essen, wir entscheiden, welchen Karriereschritt wir als nächstes verfolgen, wir entscheiden, wen wir in unser Leben lassen, wir entscheiden, wen wir aus unserem Leben rausschmeißen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen umrissen, wie groß so die Range sein kann an der Tragweite von Entscheidungen, die wir täglich treffen. Und genauso breit wie die Tragweite von Entscheidungen ist, ist auch die Range, wie leicht uns Entscheidungen fallen oder wie gut es uns damit geht, Entscheidungen klar zu treffen, wie leicht es uns fällt, klare Entscheidungen zu treffen. Und genau darum soll es heute gehen. Wie triffst du selbstbewusst Entscheidungen und wie lernst du dazu zu stehen? Denn die meisten Menschen zweifeln nicht an ihrem Verstand, sondern an ihrem Selbstvertrauen. Also sie wissen oft, was sie tun wollen, aber sie trauen sich nicht, es zu entscheiden und dann auch mit den Konsequenzen zu leben, weil sie sich vielleicht die Stärke oder die Stärke nicht zutrauen, die es braucht, um mit den Widerständen oder Konsequenzen von einer falschen Entscheidung zu leben. Und ich möchte dich heute mitnehmen in die Psychologie und Neurobiologie der Entscheidungsfindung. Wir schauen uns Folgendes an. Was blockiert unser Gehirn in Entscheidungssituationen manchmal? Warum können wir Angst vor Entscheidungen haben und wie können wir diese Angst entlernen? Wie können wir, so Entscheidungsreaktionen voneinander unterscheiden? Es gibt auf der einen Seite intuitive Entscheidungen und impulsive Entscheidungen und die sind gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden. Nach der Folge weißt du aber genau, wie das geht. Und wir reden darüber, welches Framework dich dabei unterstützen kann, klar, authentisch und mutig zu entscheiden. Dieses Framework ist einfach eine bestimmte Coaching-Übung, ein Coaching-Tool, das ich mit Klientinnen und Klienten manchmal durchführe, wenn es um das Thema Entscheidungsfindung geht. Und ich versuche das hier im Podcast so rüberzubringen, dass du das auch alleine ohne Coach bei dir zu Hause durchführen kannst. Diese Folge ist also wie so ein kleines Workout für deinen Entscheidungsmuskel. Und wenn du bereit bist, dann geht's jetzt auch los. Viel Spaß bei der Folge heute. Lass uns die Folge mal anfangen mit einem Status quo. Wenn du auf die Folge geklickt hast, weil es hieß, ne, wie ich selbstbewusst Entscheidungen treffen kann, dann hat dich das ja angelockt aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil du damit vielleicht einen Painpoint hast, vielleicht, weil die Entscheidungen manchmal schwer fallen, vielleicht, weil du merkst, du bist manchmal gelähmt, wenn du Entscheidungen treffen sollst. Und lass uns jetzt da einmal anfangen. Da möchte ich dich gerne abholen und darüber sprechen, warum wir Entscheidungen vermeiden. Und das möchte ich gerne neuropsychologisch erklären. Viele Menschen glauben, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich zu wenig weiß. Ich brauche einfach nur mehr Informationen und wenn ich dann das abwägen kann, dann kann ich mich dafür entscheiden. Aber wenn ich das einfach gerade noch nicht alles habe an Infos, dann habe ich keine Grundlage, um die richtige Entscheidung zu treffen. Dann wird die Entscheidung bestimmt falsch sein, weil mir Input fehlt. Aber, und das kann ich dir zu 100% versichern aus der Coaching-Praxis, wenn man da tiefer einsteigt und sich anschaut, was im Inneren der Menschen los ist, dann ist das selten der wahre Grund. Neuropsychologisch betrachtet zögern wir nämlich meistens aus einem ganz anderen Grund. Entscheidungen aktivieren nämlich unser Angstsystem. Das ist jetzt erstmal vielleicht gar nicht mal so naheliegend, weil wir nicht unbedingt immer Entscheidungen treffen müssen, wo die falsche Entscheidung ein massives Risiko darstellt. Aber das ist erstmal tatsächlich die erste Reaktion oder der ursprüngliche Reflex unseres Körpers, wenn es um Entscheidungen geht. Weil wenn du eine Wahl triffst, dann sagt dein Gehirn, Achtung, wenn du A wählst, dann verlierst du ja B. Und wenn du falsch liegst, dann könntest du was Wichtiges verspielen. Und diese Warnung, die wird maßgeblich vom limbischen System ausgelöst. Das ist die Amygdala, also da liegt die Amygdala in diesem limbischen System. Und die Amygdala ist das Angstzentrum unseres Gehirns. Warum springt die da an? Was hat die überhaupt mit Entscheidungen zu tun? Die kommt deshalb ins Spiel, weil die Situation emotional bewertet. Das passiert meistens völlig unbewusst. Und die Amygdala, die schlägt Alarm, sobald eine Entscheidung mit potenziellem Verlust einhergeht oder wenn wir zum Beispiel soziale Ablehnung riskieren, weil jemandem unsere Entscheidung nicht gefallen könnte, die Person ist aber wichtig in unserem Leben oder wichtig für unsere Karriere. Und wenn wir soziale Ablehnung riskieren und es besteht nur das leiseste Risiko, dass diese Entscheidung jemandem nicht gefallen könnte, dann ist die Amygdala sofort am Start und feuert, was das Zeug hält. Und dabei spielt auch der präfrontale Kortex eine zentrale Rolle. Da sitzt nämlich unsere rationale Entscheidungsfähigkeit. Von dem präfrontalen Kortex spreche ich ganz oft, weil da also wenn man das Bewusstsein des Menschen verorten wollen würde, dann würde ich stark dafür stimmen, dass wir das im präfrontalen Kortex hinsetzen, weil wir da Entscheidungen treffen, weil wir da planen, wir planen da Zukunft, wir planen da Handlungsstränge, wir planen da, was wir zuerst jetzt an Muskulatur steuern, wenn wir eine Zahnpastatube aufdrehen. Wir planen da aber auch, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe und Konsequenz A trifft ein, dann könnte ich B, C, D, E tun, um dann eine blöde Konsequenz für mich zu vermeiden. So. Und der präfrontale Kortex vorne, das ist quasi der Teil, der hinter deiner Stirn liegt, da sitzt eben auch unsere rationale Entscheidungsfähigkeit. Das heißt, im Wechsel, also die Amygdala, das Angstzentrum unseres Gehirns, das sitzt sozusagen über unserem obersten Halswirbel. Das wechselt sich ganz schnell ab mit unserem präfrontalen Kortex hinter der Stirn. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Tischtennispartie. Es geht immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Was kann ich tun? Ah, Risiko, Angstzentrum springt an. Präfrontaler Kortex sagt, okay, wenn das eintritt, dann können wir das machen. Dann springt das Angstzentrum wieder an. Ja, aber was ist, wenn das passiert? Und so weiter und so fort. Und in diesem Ping-Pong können wir einfach gelähmt werden und gar nichts entscheiden, weil keiner von den beiden sozusagen gewinnt. Und wenn die Amygdala überaktiv ist, dann wird sogar der Zugriff auf den präfrontalen Kortex eingeschränkt. Das heißt, je mehr Angst wir haben, desto schwieriger wird es, rational zu entscheiden. Das als Punkt ist ja auch schon mal sehr gut zu wissen, finde ich. Also mir ging es auch immer so, ich versuche immer so ein bisschen zurückzuspringen in meine Biografie, so zu Zeiten, zum Beispiel zum Anfang meines Studiums oder zum Anfang der Zeit, zu der ich dann angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und das auch zu vertiefen durch Coachings, durch Therapie und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass ich so Infos wie zum Beispiel, okay, Entscheidungsfindung hat richtig viel zu tun mit Angst und Planung und hin und her und hin und her. Okay, das kann einen lähmen. Dass solche Infos allein schon mir total geholfen haben, mit zukünftigen Entscheidungen zum Beispiel umzugehen. Weil wenn ich ja weiß, das hat mit Angst zu tun und je mehr Angst ich habe, desto schwieriger ist es, rational zu entscheiden, dann weiß ich ja, es liegt gar nicht daran, welche Entscheidung ist hier besser, A oder B, sondern es geht darum, ich beruhige mich jetzt erstmal. Ich stille erstmal meine Angst und dann kommt die Entscheidung von ganz alleine. Und das kannst du super gerne aus der Folge mitnehmen und für dich selber auch anwenden. Okay, es war ein kleiner Exkurs. Wir steigen wieder ein ins Thema. Daran angeknüpft, also was da im Gehirn passiert, da gibt es noch eine kleine Info mehr. Wenn du mal deine Hände zusammenlegst, Das machst du bitte nur, wenn du gerade die Gelegenheit dazu hast, nicht im Auto oder so. Wenn du deine Hände vor dir ineinander legst, also deine Handflächen ineinander legst, dann, und die Knöchel, also so die Fingerknöchel, die zeigen von dir weg, dann ist die äußere Hand, also die jetzt vorne liegt, ist der präfrontale Kortex, das ist der Teil hinter deiner Stirn, und die Hand, die zu dir zeigt mit der Handfläche, die innere Hand sozusagen, das ist der anteriore singuläre Kortex. Und das ist quasi einfach eine Gehirnschicht tiefer in die Mitte vom Gehirn sozusagen. Und der Teil vom Gehirn, der ist super interessant für Entscheidungsfindungen, weil eine Studie aus der Stanford University von Shenhoff und Kollegen, die hat gezeigt, oder die hat erstmal untersucht, welche Gehirnregionen aktiv sind, wenn wir entscheiden. Na, und da kann man immer ganz gut so das Unterbewusstsein ausschalten, weil feuernde Gehirnregionen, die geben halt Aufschluss darüber, was uns in dem Moment beschäftigt, egal ob wir das bewusst mitbekommen oder nicht. Und diese Studie hat nämlich gezeigt, dass dieser mittlere Gehirnbereich, der da hinter unserer Stirn weiter in der Mitte liegt, der wird richtig ordentlich befeuert, wenn wir gerade Entscheidungen treffen. Und was passiert in diesem Bereich vom Gehirn? Wozu ist der zuständig? Der ist dafür zuständig, Kosten und Nutzen abzuwägen. Von allem, was wir tun, von allem, was wir bewerten, von allem, was wir vorhaben, von allem, was wir riskieren. Und da sind natürlich Entscheidungen auch angesiedelt. Und das ist spannend, finde ich. Vielleicht ist es auch nur der Nerd in mir. Aber das ist super spannend, weil wir ja so schwarz auf weiß jetzt bewiesen haben, es geht um Risiko. Nämlich also, was investiere ich in diese Entscheidung, was könnte ich verlieren und was könnte ich gewinnen, was könnte es mir bringen, was könnte denn Nutzen sein oder was könnte es auch anderen bringen. Und so sieht's in unserem Gehirn aus, also ganz schön aktiv, wann immer wir Entscheidungen treffen, seien sie noch so klein, noch so groß, haben noch so große Tragweite oder noch so eine kleine Tragweite. Kurz gesagt, dein Gehirn schützt dich. Also es soll immer den größten Nutzen bringen und mit den geringsten Kosten verbunden sein, was wir tun. Das ist so eine Art Schutz von unserem Gehirn. Das ist auch so eine Art Effizienzgarantie, weil unser Gehirn ja immer ganz, ganz wenig Energie verschwenden möchte. Und unser Körper soll auch immer so wenig Energie verschwenden wie möglich. Und damit soll Schmerz vermieden werden. Und jetzt sind wir aber nicht immer daran interessiert, dass wir Hauptsache Schmerz vermeiden, sondern wir wollen vielleicht auch uns zu Wachstum entscheiden. Wir wollen unsere berühmt-berüchtigte Komfortzone verlassen. Das hat auch viel mit Angst zu tun und mit Risiko und mit Kosten. Und diese Entscheidungen, die wir treffen wollen, die uns weiterbringen, wo wir nach vorne kommen, wo wir unser Leben verändern, wo wir das Leben von anderen verändern, wo wir unsere Karriere verändern, wo wir, ne, also ganz viel, wo ganz viel Produktives, Mutiges passiert, dafür müssen wir eben mutig entscheiden Richtung Wachstum und nicht die Angst, das Steuer übernehmen lassen, um Schmerz zu vermeiden. Und genau deshalb brauchen wir psychologische Strategien, um uns da in manchen Momenten einfach ein bisschen zu unterstützen. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst oder wenn du auch schon länger zum Beispiel ein Coachie von mir bist, dann weißt du, dass ich eine riesen Verfechterin davon bin, mit unserem Körper zu arbeiten, mit unserem Geist zu arbeiten, mit unseren Emotionen zu arbeiten, statt gegen sie. Das ist Grundregel Nummer 1. Deshalb lass uns mal darüber sprechen. Gut, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden sollen und unser Angstzentrum ist da involviert, wie können wir denn diese Angst jetzt entlernen? Geht das überhaupt? Also, wir wollen die Haltung einnehmen, da ist Angst. Okay, jetzt wissen wir auch, warum die da ist. Was machen wir jetzt mit der Angst? Und die Antwort ist, wir können damit eine ganze Menge machen. Und in diesem Teil schauen wir uns an, wie wir diese Entscheidungsangst entlernen können. Weil alles, was wir gelernt haben an, oh, wenn man das macht, dann folgt das Risiko, das will ich vermeiden, unser Gehirn will eh Schmerz vermeiden, dann entscheiden wir uns dagegen aus Angst. Und Ängste, die wir lernen, können wir auch entlernen. Genauso wie man Gewohnheiten lernen und entlernen kann, genauso wie man Überzeugungen sich aneignen und wieder enteignen kann, ganz konkret alltagstauglich und natürlich neuropsychologisch fundiert. An der Stelle einen kurzen Exkurs vielleicht zu meinem allerliebsten Lieblingspsychologen, Carl Rogers. Den finde ich sehr inspirierend und sein Menschenbild hänge ich auch so ein bisschen an und unterstütze das sehr. Und darauf fußt auch eigentlich meine Haltung als Coach, meine Haltung als psychologische Beraterin. Der hat nämlich gesagt, dass Menschen nicht von ihrer Persönlichkeit her, von ihrem Charakter her, von ihrer Entwicklung her in Stein gemeißelt sind ab dem Erwachsenenalter, sondern dass alles, was uns ausmacht, also Persönlichkeitseigenschaften, Vorlieben, Abneigungen, alles, was unser Wesen sozusagen ausmacht, und dazu gehören auch Ängste und Mut und Selbstvertrauen, Selbstwertempfinden und so weiter und so fort. All das ist wandelbar. Und all das ist wandelbar, weil Menschen sich bewusst für und gegen etwas entscheiden können und weil Menschen in der Lage sind, sich selber zu reflektieren. Und weil Menschen entscheiden können, also reflektieren können, oh, das ist eine Eigenschaft an mir, jetzt ganz runtergebrochen, die mag ich nicht. Und ich kann mich entscheiden, mich anders zu verhalten. Und dann äußert sich aus mir heraus, aus der Quelle meines Körpers heraus, ein neues Verhalten und zack, habe ich mich verändert. Ist jetzt sehr rudimentär erklärt, aber ich finde, das ist ein sehr, besonders für seine Zeit, ein sehr erfrischendes Menschenbild, ein sehr bestärkendes Menschenbild. Und genau darauf fußt auch eigentlich meine komplette Arbeit. Und ich finde, dass auch nur das Sinn macht, weil genauso wie wir jetzt heute über Entscheidungsangst sprechen, sind wir halt zu keinem Zeitpunkt in einem fest verdrahteten Zustand, sondern in super variablen Mustern unterwegs. Und diese Muster sind erlernt und wie ich gerade ja schon meinte, alles, was erlernt ist, kann auch umgelernt werden. Durch bewusste Gegenkonditionierung nennt man das. Und lass uns mal von drei Prinzipien sprechen, mit denen du zum Beispiel Entscheidungsangst abbauen kannst. Zum einen wäre da die Exposition mit kleinen Entscheidungen. Angstexposition ist sozusagen ein Baustein aus der Verhaltenstherapie. Das kennst du bestimmt auch, dass bei Angst hilft, konfrontiert zu werden. Und bei der Entscheidungsangst können wir so darauf schließen, dass es hilft, gegen Entscheidungsangst täglich bewusst kleine Entscheidungen zu treffen. Das kannst du mit zum Beispiel der Wahl deiner Mahlzeiten machen, das kannst du bei der Wahl deines Outfits morgens machen, das kannst du bei deiner Tagesplanung machen, das kannst du bei deinem Weg zur Arbeit machen, das kannst du machen in der Entscheidung, wie du deine Mittagspause verbringen möchtest, ob du eine verbringen möchtest, ob du keine einlegen möchtest und so weiter. Studien aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die zeigen nämlich, dass regelmäßige kleine Entscheidungen die neuronalen Pfade, also die Synapsen in unserem Gehirn, für Selbstwirksamkeit stärken und steigern. Und Selbstwirksamkeit ermöglicht uns Kontrolle. Selbstwirksamkeit heißt, ich selber kann einwirken auf etwas, auf meine Situation, auf die Situation um mich herum, auf andere Menschen, auf meine Entscheidungen, auf fremde Entscheidungen kann ich einwirken. Und diese Wirksamkeit, also die Selbstwirksamkeit, ich selber kann Einfluss nehmen, die lässt uns Kontrolle spüren. Und Kontrolle ist ein großer, also geht eigentlich Hand in Hand mit Angst. Weil wenn wir da vor etwas Angst haben, dann haben wir Angst vor etwas, was zum Beispiel unberechenbar ist. Wir können es nicht absehen, was wird die Konsequenz von der Entscheidung sein. Wir können nicht absehen, wie wird darauf jemand reagieren. Und dieses Ungewisse heißt ja, ich habe das nicht in der Hand. Und wenn wir deshalb in Selbstwirksamkeit gehen, also in absolute Kontrolle, können wir diese Dynamik damit ausbalancieren, weil jetzt ist es nicht mehr so unvorhersehbar und so völlig diffus, was da passiert, sondern wir können das gestalten. Und Deshalb hilft es, wenn man Entscheidungsangst hat, sich damit zu konfrontieren und so Lernerfahrungen zu machen, dass du immer wieder lernst, ach guck mal, jetzt habe ich diese Entscheidung getroffen, mir geht's ja gut. Oder jetzt habe ich diese kleine Entscheidung getroffen, das war jetzt nicht so die beste Entscheidung. Okay, jetzt bin ich konfrontiert mit der Konsequenz davon. Was mache ich denn jetzt? Ah, okay, ich mache das, ich mache dies, ich mache jenes, selbstwirksam. Ah, okay, selbst wenn ich falsche Entscheidungen treffe, weiß ich mir zu helfen. Ich kann das kontrollieren, ich kann lösen, ich kann mir selber helfen. Und je öfter wir genau diese Erfahrung machen, oh, falsche Entscheidung getroffen, ich kann die aber trotzdem lösen, mir passiert nichts, ich bin sicher, desto weniger Sinn sozusagen macht es, Angst zu haben vor Entscheidungen, weil unser Unterbewusstsein sich auch irgendwann denkt, oh, die macht es ja eh, egal wie viel Angst ich der hochschicke. Und okay, wir sind auch die ganze Zeit sicher, das heißt, ich kann hier ein bisschen runterfahren mit meinem ganzen Alarm, dann schicke ich der einfach gar keine Angst mehr und soll sie halt machen. So. Und diese Entspannung, die kannst du dadurch erreichen, dass du dich mit kleinen Entscheidungen erstmal konfrontierst, vielleicht auch mit größeren Entscheidungen konfrontierst, je nachdem, an welchem Status quo du gerade bist, um diese Selbstwirksamkeit wie so ein Muskel zu stärken. Eine zweite Strategie, und wenn du Coachy von mir bist und es ging im Zusammenhang unserer Coaching-Journey jemals um Angst, dann werde ich dir die auf jeden Fall erzählt haben, dann werden wir die auf jeden Fall durchgesprochen haben. Wir haben ja eben festgestellt, Angst ist dazu da, uns zu schützen. Jetzt ist dabei so ein bisschen die Krux, dass der Schutz ja am stärksten ist, je größer meine Angst auch ist. Und da gebe ich immer das Beispiel, Achtung, Triggerwarnung vor Spinnen. Ich hoffe, du hast keine Phobie vor Spinnen und machst jetzt den Podcast aus. Ich gehe jetzt nicht so mega ins Detail, aber stell dir vor, wir hätten gar keine Angst vor Spinnen. Und dann kommt da so einer und die hat so ein rotes Kreuz auf dem Rücken und wir sind völlig entspannt. Wir laufen nicht weg, wir machen auch nichts gegen die Spinne, wir bleiben einfach sitzen und haben gar keine emotionale Reaktion auf diese Spinne. Dann ist das überlebenstechnisch recht riskant, richtig? Und das bedeutet also, wir denken in Schemen, sagt man, bedeutet, du kannst dir vorstellen, unser Gehirn besteht aus ganz, ganz vielen Schubladen und jede Schublade hat ein Schema. Zum Beispiel Schema Tiere und da sind dann ganz viele Tiere abgespeichert. Schema Spinnen und da sind ganz viele Spinnen abgespeichert. Thema Wohnmöglichkeiten, da ist dann drin Haus, Wohnung, Wohnwagen, Zelt, Tipi, keine Ahnung was alles. Also wie so eine riesengroße Mindmap. Und Angst geht dann so dahin und sagt, hey, es gibt sehr, sehr riskante Spinnen, deshalb mache ich mal das ganze Schema Spinnen, belege ich mal mit Angst, damit wir wirklich super, super sicher sind, weil dann laufen wir vor jeder Spinne weg. So. Das heißt, da muss man gar nicht mehr so wirklich differenzieren. Hauptsache, die läuft weg oder Hauptsache, der läuft weg. Deshalb schicke ich der oder dem mal Angst bei jeder kleinen Spinne. Und das ist ja ein bisschen tricky, weil wir wissen eigentlich, ohne die Amygdala, ohne das Angstzentrum, die das ganze Schema, die ganze Schublade aufreißt, so den ganzen Wühltisch aufmacht an Spinnen im Gehirn, wissen wir ja rational, dass es wahrscheinlich 99% von Spinnen gibt, die wir nicht fürchten müssen. So. Heißt aber, ne, daran wird sehr klar, je größer die Angst ist, desto größer der Schutz. Und was auch interessant ist, unsere Angst ist umso wirksamer, je unvollständiger wir denken. Heißt, da kommt eine Spinne und wir haben einfach nur panische Angst, dass die uns beißt und vergiftet zum Beispiel oder keine Ahnung was macht. Und wir denken da aber nicht weiter. Das heißt, unser Mind-Movie sozusagen, unser Film, der in uns abläuft, der hört an der riskantesten Stelle hört er auf. Wir denken da nicht weiter. Also das ist so wie Horrorfilm im Kino ist auf Pause gedrückt und jetzt lauf halt mit der Angst durch dein Leben. Was aber ja eigentlich passieren müsste, wenn wir die Angst ausschalten und das rational weiter überlegen, ist, okay, wenn die mich beißt, was habe ich für Optionen? Ich habe die Option, mir ein Gegengift zu besorgen, ich kann in ein Krankenhaus fahren, ich kann den Notarzt anrufen, ich kann mir das Körperteil schnell irgendwie abtrennen, weil dann wird mein ganzer Blutkreislauf nicht irgendwie hier vergiftet. So würde man weiterdenken, okay, wenn ich dann ins Krankenhaus fahre, wie viel Zeit habe ich, dauert das zu lange, ist das, geht das schnell, was, wenn es nicht schnell genug ist? Das heißt, wir würden wie so ein Wahrscheinlichkeitspfad würden wir weiterdenken, was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Was ist dann die Konsequenz? Ah, okay, es gibt für quasi alles eine Lösung. In den meisten Fällen. So, das heißt, dann wären wir beruhigt. Dann wäre aber auch der Schutz nicht mehr so groß und wir würden nicht mehr vor allen Spinnen weglaufen. Das heißt, unsere Angst ist nicht mehr so effektiv. Und sich das vorzustellen, wie funktioniert Angst eigentlich und warum ist die so effektiv und mit welchen Mechanismen in unserem Gehirn und in unserem Bewusstsein arbeitet Angst eigentlich, das hilft total, weil meine Coaches seitdem, die das dann wissen, immer hingehen und sagen, ja, warte mal, herzlichen Dank, Angst, du kannst mich aber jetzt mal hier mit deinem Mind-Movie, der bei der Horror-Dings aufhört, ich denke das jetzt mal zu Ende. Und jetzt denke ich mir auch die Lösungen für jede Konsequenz, die da kommen kann. Und ich habe jetzt keine Angst mehr, weil ich bin bestens vorbereitet. Ich bin beruhigt. Jetzt kann ich rationale Entscheidungen treffen. Ich kann mich rational auf die Konsequenzen vorbereiten. Ich kann abwägen, was ist der beste Weg für mich. Und das kannst du auch machen. Also, geh von diesem Worst-Case-Szenario in der Mitte von diesem Mind-Movie deiner Angst zum Real-Case. Also mach das Worst Case zum Real Case. Viele Menschen entscheiden nämlich aus dem Grund nicht, dass sie den Worst Case fürchten, sei es beruflich, sozial oder emotional. Deshalb kannst du das mal durchspielen. Schreib dir doch mal die drei schlimmsten Szenarien auf, die passieren können, wenn du diese Entscheidung jetzt zum Beispiel falsch treffen solltest, die gerade in deinem Leben vielleicht auch akut ist. Und wenn du diese drei schlimmsten Szenarien aufgeschrieben hast, kannst du dich mal pro Szenario fragen, wie wahrscheinlich ist das wirklich? Und entweder dann hat es sich schon geregelt und hat sich schon geklärt. Wenn du merkst, da ist trotzdem noch irgendwie ein Widerstand, kannst du weitergehen. Wenn das passieren sollte, was kann ich dann tun? Dann schreibst du dir dazu alles auf. Vielleicht bist du dann schon beruhigt, vielleicht aber auch nicht. Und dann kannst du nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, wer oder was würde mir in dieser Situation helfen? Und ne, wir erinnern uns wieder an das Ping-Pong-Spiel von Stirn zu Hinterkopf mit Angst und Planen. Und mit dieser Strategie aktivierst du nämlich, so langsam kann ich nicht mehr sprechen gerade, ich merke schon, mit dieser Strategie aktivierst du den präfrontalen Kortex, also den Planteil von deinem Gehirn und beruhigst das Angstzentrum. Und eine dritte Strategie, die dir helfen könnte, ist, dass du Entscheidungen reframest. Also Reframing ist im Coaching eine Strategie sozusagen, um neue Perspektiven einzunehmen, weil wir seltenst mit der Situation an sich überfordert sind, also mit der Entscheidung, und wir sind auch seltenst zum Beispiel mit den Konsequenzen überfordert, sondern wir sind überfordert, weil wir aus einer bestimmten Perspektive auf die Situation schauen, die Blockaden verursacht, die zum Beispiel Ängste verursacht, die Widerstand verursacht, die Schmerz verursacht, Trauer oder so, oder. Und im Coaching ist es deshalb ganz oft der Fall, dass wir erstmal eine andere Perspektive auf die Situation einnehmen und dann hat sich entweder die Situation schon gelöst, löst sich fast von allein und intuitiv, oder man hat eine viel bestärktere Haltung und kann die Situation viel selbstwirksamer selber lösen. Und dieses Reframing kann helfen, weil wir Entscheidungen oft in dem Rahmen, also in dem Frame sehen, dass das ein Leistungsbeweis ist. Also die Entscheidung, die ich treffe, wenn die dann als richtige Entscheidung sich entpuppt, dann habe ich das gut gemacht, dann habe ich was geleistet, dann bin ich schlau, weise, was auch immer wir uns dann alles so andichten. Das heißt, es ist ein Beweis für unsere Leistung und für unsere Güte. Und dann ist es natürlich sehr riskant, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil für unseren Selbstwert, der ist ja essentiell für uns, ist es natürlich genauso riskant, dann sich einzugestehen, okay, ich bin eben nicht schlau, sondern ich bin dumm. Ich bin nicht weise, sondern ich bin naiv. Ich bin eben nicht gut, sondern schlecht. Ich bin, ne, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir Entscheidungen als diesen Leistungsbeweis sehen, kann uns diese Haltung total im Weg stehen. Stattdessen könntest du mal versuchen, Entscheidungen als einen Akt von Werten zu sehen. Denn du bist nicht richtig oder falsch, du bist nur klar oder unklar. Und Klarheit entsteht, wenn du Entscheidungen oder eine bestimmte Entscheidung aus deinen Werten heraus triffst. Also aus innerer Integrität und nicht aus Angst und nicht aus Erwartungen, sondern aus dir heraus. Darum gingen auch einige der letzten Folgen, wie man mit sich selber in Einklang kommen kann, mit dem, was man selbst intuitiv für richtig hält, was man selbst an Werte Kompass sozusagen vertritt. Und genau, darum geht es natürlich auch, wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Aber wie erkenne ich jetzt eigentlich, ob eine Entscheidung wirklich aus mir herauskommt? Darum geht es jetzt. Viele Coaches haben mir bisher schon gesagt, seit den ganzen Jahren in der Praxis, ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich will. Irgendwie läuft es nicht rund, ich weiß aber auch nicht warum, ich weiß aber auch nicht, in welche Richtung ich mich irgendwie verändern soll oder will. Ich weiß gar nicht mehr, was aus mir heraus wirklich kommt. Ich weiß gar nicht, was in mir so los ist. Wenn das auch auf dich zutrifft, dann ist das nächste Kapitel für dich. Wir schauen uns nämlich jetzt an, wie du Intuition von Impulsivität unterscheidest und warum dein Körper manchmal mehr weiß als dein Kopf. Viele verwechseln schnelle Entscheidungen mit diesem so berühmten aus dem Bauch heraus. Aber nicht jede Bauchentscheidung ist intuitiv. Und was ist da jetzt der Unterschied? Impulsivität bedeutet, dass wir spontan reagieren, dass wir emotional überladen reagieren und eben reagieren. Also wir sind reaktiv, zum Beispiel aus Wut heraus, aus Angst heraus, aus Trotz heraus. Es ist eine emotional überladene Reaktion. Und weil wir emotional überladen sind, sind wir sehr schnell und sehr spontan in dieser Entladung und das ist Impulsivität. Impulsivität kann heißen, ne, das kennst du vielleicht aus Emotionsausbrüchen, wie zum Beispiel was Cholerischem, was dir in deinem Leben entweder selber passiert oder mal begegnet ist. Impulsivität kann aber dann auch bei Entscheidungen zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn uns eine Entscheidung oder eine Konsequenz emotional überlädt aus Angst zum Beispiel und wir deshalb sofort reagieren wollen, damit dieser Spannungszustand in uns sofort aufhört. Und das ist Impulsivität, das hat mit Intuition zum Beispiel nichts zu tun. Denn Intuition passiert auch schnell, Intuition passiert aber ruhig. Und Intuition ist gespeist aus Erfahrung und somatischer Intelligenz. Und somatische Intelligenz, die geht zurück auf den Psychologen Gerd Gigerenzer. Und der spricht von Intelligenz der Intuition. Und seine Studien zeigen, dass Intuition besonders dann treffsicher ist, wenn Menschen Expertise in einem Bereich haben. Also stell dir vor, du bist seit Jahren psychologische Beraterin und hast da einfach einen großen Erfahrungsschatz, dann ist die Intuition besonders treffsicher, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, hey Maxine, ich habe die und die und die Symptome oder so und so geht's mir im Alltag, ist das eine Depression oder ist das eine depressive Verstimmung oder bin ich gerade einfach niedergeschlagen, dann kann ich intuitiv sehr treffsicher, boom, für dich diese Entscheidung treffen, ne? Oder für mich die Entscheidung auf diese Frage sozusagen treffen. Es ist ein stilles, aber sehr klares Gefühl. Es gibt keinerlei inneres Drama. Es gibt eine sehr instantane Entscheidung, aus einem stillen Gefühl heraus, ohne dass man die jetzt vielleicht direkt begründet. Also wenn man dem nachgehen würde, dann kann man aus der Expertise heraus natürlich Argumente dafür finden, Gründe dafür belegen, also nur das mit verschiedenen Argumenten belegen und so weiter. Wie du das für deine Entscheidungsfindung nutzen kannst, ist entweder, dass du dich selber fragst, hey, ist das ein Bereich, in dem ich einfach viel Erfahrung habe? Dann könnte so eine schnelle Entscheidungsreaktion sehr treffsicher sein. Dann kannst du dich auf deine Intuition verlassen. Wenn du sagst, hey, ich habe mich jetzt super schnell entschieden, aber eigentlich habe ich von dem Thema gar nicht so viel Ahnung oder ich habe da gar nicht so viel Erfahrung, dann könnte es impulsiv gewesen sein und nicht intuitiv. Oder du kannst es auch so nutzen, dass du jemanden zu Rate ziehst, der einfach eine Expertise in dem Bereich deiner Entscheidungsfindung hat und dich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, dass das treffsicher die richtige Entscheidung ist. Und um das so ein bisschen zu erspüren, kannst du mal üben, deine Körperreaktion in Entscheidungssituationen zu beobachten. Hast du zum Beispiel einen klaren Brustraum, ein offenes Zwerchfell? Ist das ein leiser, ruhiger Impuls? Das sind oft Signale von echter Intuition. Im Gegensatz dazu wäre Impulsivität, dass du eine Enge spürst, dass du Hitze spürst oder Druck im Brustraum, Druck im Nacken, Druck im Kopf. Das würde dann eher von der Körperreaktion für Impulsivität sprechen. Jetzt haben wir ganz viel über Strategien gesprochen, wir haben ganz viel über Einblicke in Neuropsychologie gesprochen, in Biopsychologie, also in biopsychologische Dinge von Intuition, Impulsivität und so weiter. Und zum Schluss habe ich mir aufgehoben, was ich am allerschönsten finde, wenn es um Entscheidungsfindung geht. Und da geht es wieder Richtung Reframing, also Angst einfach in einem neuen Rahmen, in einem neuen Licht zu sehen. Und zwar sind Entscheidungen nicht das Ende von Möglichkeiten, sondern der Beginn von Klarheit. Und ich hoffe, diese Folge hat dir Klarheit und Mut geschenkt. Wenn du tiefer in deine Entscheidungsprozesse eintauchen willst, dann kann ich dich gerne dabei begleiten in einem Coaching. Alle Infos, die du dafür brauchst und alle Links findest du in den Shownotes. Und wenn du was für dich mitgenommen hast, das hilfreich war, dann freue ich mich, wenn du die Folge teilst oder mir auch eine Bewertung hier lässt. Und vielleicht ist deine nächste Entscheidung, die so ganz grundsätzlich für dich gelten soll, deinen Mut ernster zu nehmen als deine Angst. Bis zur nächsten Folge, deine Maxine.